Deutschlandfunk, Kultur heute.
In die politische Kommunikation hat sich eine gewisse Kraftmeierei eingeschlichen. Ja, der Blick geht nach Russland und in die USA. Färbt das auf den Rest der Welt ab? Dazu gleich ein Gespräch. Außerdem ein Blick auf die Theaterlandschaft in Russland, eine Bilanz des Theaterfestivals Impulse und eine Ausstellung in Hamburg an gleich zwei Orten. Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Einen schönen guten Abend. Politische Botschaften für die Öffentlichkeit müssen das Kunststück schaffen, komplexe Sachverhalte verständlich zu vermitteln. Dazu gehört auch, nicht alles, aber genug zu sagen. Politische Kommunikation ist immer auch Diplomatie, denn um etwas zu erreichen, muss oft ein Mittelweg gefunden werden. Und nur in diesem Zusammenhang funktionieren eigentlich zugespitzte Formulierungen wie die des französischen Präsidenten Macron vor einigen Jahren, dass die NATO hirntot sei. Als rhetorisches Mittel, die Aufmerksamkeit auf bestimmte Probleme zu lenken. In den letzten Monaten scheint aber etwas aus dem Gleichgewicht gekommen zu sein. Staatschefs überlegen, wie sie, ohne gegrillt zu werden, aus dem Oval Office kommen, während Donald Trump Unverschämtheiten und Beleidigungen in der Politik etabliert. Nach dem Angriff der USA auf Atomanlagen im Iran kommt noch etwas anderes hinzu, das Recht des Stärkeren. Oder, wie der israelische Premier Netanyahu es gestern sagte,
President Trump and I often say, peace through strength.
Präsident Trump und ich sagen oft, Frieden durch Stärke. Erst kommt die Stärke, dann kommt der Frieden.
Was das für die politische Kommunikation bedeutet, darüber habe ich mit Thomas Nier gesprochen. Er ist Professor für germanistische Sprachwissenschaft an der Technischen Hochschule Aachen und erster Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Sprache in der Politik. Ich habe ihn gefragt, setzt sich das Recht des Stärkeren auch in der Rhetorik durch?
Zumindest können wir feststellen, dass es, wenn wir Trump und seine Leute uns anhören, dass es einen neuen Ton in der Politik gibt. Diesen Ton, der wenig diplomatisch ist und der wirklich Stärke betont. Und das hat ja mit Diplomatie nun wenig bis nichts zu tun, was wir da erfahren. Da wird ja wirklich betont, wir können es und niemand außer uns kann so etwas, was wir da tun. Und wir tun es, weil wir es können. Punkt. Und es folgen dann häufig auch das ist eigentlich untypisch, Drohungen, kann man wirklich sagen. So nach dem Motto, wenn ihr nicht spurt, dann wird alles noch schlimmer werden, dann werden wir, wie heißt es da so schön, dann wird es eine große Tragödie geben.
Der Zusammenhang ist ja entweder Frieden oder Tragödie für den Iran, sagte der Präsident gestern, Präsident Trump. Das ist so eine Entweder-oder-Logik, die eigentlich für die politische Kommunikation ungeeignet ist, oder?
Absolut. Es gibt ja so eine Grundregel, fast eine rhetorische, wenn jemand entweder oder sagt, dann überlege, wo ist die dritte Möglichkeit. Und das wird ja hier explizit ganz häufig ausgeschlossen bei Trump, indem wirklich entweder oder. Und das oder ist dann immer mit gravierenden Folgen für den Gegner behaftet. Und das ist ja nichts anderes als eine Drohung. So sprechen schlimmstenfalls Eltern zu ihren Kindern, und auch das ist nicht moderne Pädagogik, aber so spricht man zumindest nicht auf Augenhöhe mit anderen Staaten normalerweise.
Also bemerkenswert war vielleicht auch, dass der amerikanische Verteidigungsminister Hegseth gestern in einer Pressekonferenz das militärische Vorgehen der USA im Iran nochmal erklärt hat, in einer Art und Weise, und korrigieren Sie mich bitte, wenn Sie das anders sehen, die doch stark an eine Propagandaveranstaltung erinnerte.
Das würde ich unterschreiben. Er spricht ja davon, dass das irgendwie ein incredibly and overwhelming success gewesen sei. Also unglaublicher Erfolg, beeindruckend. Und er sagt auch, andere Staaten hätten das überhaupt nicht leisten können. Das können nur die Vereinigten Staaten von Amerika. Und er sagt auch, das geht wieder in Richtung Drohung, wenn der Präsident spricht, wenn der Präsident etwas sagt, dann sollte die Welt zuhören. Und zwar die Welt, nicht Iran. Also das ist schon wirklich starker Tobak.
Würden Sie da historische Vergleiche ziehen?
Da muss man vorsichtig sein mit historischen Vergleichen, aber wir kennen sowas eigentlich nicht von demokratischen PolitikerInnen. Die sprechen normalerweise nicht so, denn da geht es ja häufig darum, dass man Dinge zur Diskussion stellt, dass man dann die beste Lösung findet, dass man Argumente zur Diskussion stellt und darüber tatsächlich dann sich einigt, wer das bessere Argument hat. Und das ist hier natürlich überhaupt nicht zu sehen. Das ist ja hier kein Angebot zur Argumentation oder zur Abstimmung. Das sind pure Drohungen.
Was bedeutet das denn Ihrer Meinung nach für die politische Kommunikation auf der internationalen Bühne?
Naja, das haben wir verschiedentlich gesehen, wie Trump kommuniziert, indem er sozusagen Leute demütigt vor laufenden Kameras. Und wir stellen fest, andere Politiker empfinden es schon als einen Erfolg, wenn sie bei Trump vorsprechen und nicht gedemütigt werden. So weit ist es schon gekommen. Und dann ist man ja noch weit davon entfernt, tatsächlich Politisches verhandelt zu haben. Da wird ein Machtgefälle sehr deutlich zelebriert, indem eben andere gedemütigt werden. Das ist eine üble Politik der Stärke.
Thomas Nier, Professor für germanistische Sprachwissenschaft an der Technischen Hochschule Aachen, über die Entweder-Oder-Logik in der politischen Rhetorik. Ein Merkmal der Diktatur ist die Angst der Mächtigen vor der Kunst. In den Museen oder auf den Bühnen wird dann nur das gezeigt und gespielt, was die Staatsideologie nicht in Frage stellt. Sogar Klassiker der Weltliteratur werden dann aussortiert. Hitler ließ 1941 Schillers Drama Wilhelm Tell verbieten, weil der Aufruf zum Widerstand und das Recht auf Freiheit darin verteidigt werden. Auch in Russland wird die Kunst seit vielen Jahren immer stärker beschnitten, vor allem nachdem Putin 2022 die gesamte Ukraine überfiel. Wie viel Freiheit die Theater und die Theatermacher dort noch haben, das hat unsere Osteuropa-Expertin Sabine Adler recherchiert.
Viele, denen wegen kritischer Worte gegen den Krieg Strafverfahren wegen Diskreditierung der Armee drohten, verließen Russland. Unter ihnen Kirill Serebrennikow, der schon seit 2017 im Moskauer Hausarrest saß, und Timofei Kolyabin, dessen Tannhäuser-Inszenierung 2014 auf Druck der russisch-orthodoxen Kirche nach nur 4 Vorführungen im Theater von Novosibirsk abgesetzt wurde. Am Badischen Theater in Karlsruhe hat er jüngst Bertolt Brechts Furcht und Elend des Dritten Reiches auf die kleine Bühne gebracht. In Russland erschien vielerorts an den Fassaden von Theatern ein riesiger Buchstabe, Z, das Symbol der russischen Armee für ihren Feldzug gegen die Ukraine. Auch lassen sich russische Künstlerinnen und Künstler in Propagandashows für den Staat einspannen und treten für Summen zwischen 20 und 40.000 Dollar bei Gastspielen in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine auf, die anfangs Alexander Kibowski, der Kulturdezernent der Stadt Moskau, organisierte. Inzwischen wird wegen Unterschlagung gegen ihn ermittelt. Zuvor schwärmte er im russischen Staatsfernsehen von den Künstlern mit Fronterfahrung, denen eine verheißungsvolle Zukunft winke. Wenn sie von der Front zurückkommen, werden sie die echte kulturelle Elite bilden, die die Kontinuität der großen russischen Kultur weiterführt. Eine neue Qualität der künstlerischen Gefolgschaft allerdings erreichten diejenigen wie Sacha Prilepin, die selbst politischen Druck ausüben. Nach Meinung des Schriftstellers müssten dringend Theaterstücke über die Militäroperation, wie der Krieg gegen die Ukraine genannt wird, verfasst und aufgeführt werden. In Moskau gäbe es rund 100 Theater. Ein neues patriotisches könne ein Treffpunkt für diejenigen werden, die aus dem Krieg zurückkehren bzw. ihn unterstützen.
Безусловно, в России сформировался класс.
Zweifellos hat sich in Russland eine Klasse, ein Segment von Menschen gebildet, die Kunst, Poesie und Kino schätzen, denen an der Bekräftigung traditioneller, motivierender Werte liegt, einschließlich der Werte des Militärdienstes. Ich wünsche mir, dass dieser Teil stärker wird, dass er einen Namen bekommt, dass er wächst. Vor seiner Schriftstellerkarriere gehörte der Bestsellerautor Prilepin zu den russischen Besatzungskräften in der Ostukraine und kämpfte im Tschetschenienkrieg. Machthaber Putin griff Prilepins Vorschlag, in Moskau ein eigenes Theater für patriotische Dramatik zu gründen, auf und erteilte einen entsprechenden Auftrag. Igor Larin, Schauspieler und Regisseur, zog nach. Er möchte ein Pendant in St. Petersburg mit dem Namen Patriot gründen und darin Werke inszenieren, die von oder über Teilnehmer der Militäroperation geschrieben wurden. Während den sogenannten Patrioten alle Türen offen stehen, verbüßen die Regisseurin Jewgenia Berkowitsch und die Dramatikerin Svetlana Petritschuk in einem Lager ihre Haftstrafen von 6 Jahren. Ihnen wurde Terrorismus vorgeworfen, weil sie in ihrem Theaterstück Finist, der tapfere Falke, Frauen in den Mittelpunkt gestellt haben, die zum IS gegangen sind, um dort Kämpfer zu heiraten. Ein Antiterrorstück, das die Denunzianten der beiden Künstlerinnen aber nicht verstehen konnten oder wollten. Unter denen, die die jungen Kolleginnen anzeigten, gehörte der vielfach ausgezeichnete und zum Kriegspropagandisten gebandelte Regisseur und Schauspieler Nikita Michalkow, der wie Prilepin auch auf der Sanktionsliste der Europäischen Union steht.
Deutschlandfunk Osteuropa-Expertin Sabine Adler hat mit russischen Theatermachern über ihre Arbeit gesprochen. In Deutschland gibt es durch die historische Kleinstaaterei ungewöhnlich viele Bühnen und dazu noch eine sehr vielfältige freie Szene. Deren beste Produktionen werden jedes Jahr zum Impulse-Festival eingeladen, das zu Beginn der 1990er Jahre gegründet wurde und das sich mittlerweile auf 3 Städte verteilt: Düsseldorf, Köln und Mülheim an der Ruhr. Seit 2024 hat das Impulse-Festival eine neue Leiterin, die Dramaturgin und Kuratorin Franziska Werner. Dorothea Markus mit den Highlights des Festivals.
Auf geht's!
Wir befinden uns auf dem Radschnellweg zwischen Bochum und Mülheim an der Ruhr im äußersten Westen Deutschlands.
Der 21. Juni 2025 und auf dem Weg zwischen Bochum und Mülheim an der Ruhr wird eine Hutschachtel als vermisst gemeldet.
Er ist Teil der historischen Handelsstraße Via Regia, die schon im Mittelalter Ost und West verband.
Das ist die Mission.
Aus Ost und West kommen auch die Macher dieser Fahrradtour-Performance No Speed, No Limit. Das Künstlerkollektiv Fachbetrieb Rita Grechen aus Leipzig und die Künstlerinnengruppe MFK aus Bochum. In Görlitz ging es los. Per Livestream wurde sie täglich übertragen. 900 Kilometer, 14 Tage lang. Bei der letzten Etappe dürfen die Zuschauer mitradeln. Zwar machen das bei der Gluthitze nur wenige, dennoch ist es ein tolles Erlebnis, mit den Künstlern geschmolzene Schokoriegel zu essen, zu singen oder kleine Tanzeinlagen zu performen. Ein Roadmovie auf dem Fahrrad soll das sein, ein Deutschlandporträt. Doch außer, dass die Landschaft in Ostdeutschland schöner und die Westdeutschen manchmal aggressiver sind, erfährt man nicht viel über die Unterschiede von Ost und West. Aber darum geht es auch nicht, sondern in erster Linie um einen konkreten, gelebten Austausch, sagt die neue Festivalleiterin der Impulse, Franziska Werner.
Was hat sich in den letzten 35 Jahren auch im sogenannten Westen verändert? Was gibt es für Gemeinsamkeiten? Es geht wirklich um den Dialog auch zwischen Ost- und westdeutschen Erfahrungen. Weil schließlich geht es ja darum, aus unseren verschiedenen historischen Perspektiven gemeinsame Visionen für die Zukunft unserer Gesellschaft zu entwerfen.
Anstatt immer neue internationale Netzwerke aufzubauen, wird im neuen Impulse-Schwerpunkt Post-West heiter an der Überwindung der deutsch-deutschen Spaltung gearbeitet. Im lustig lehrreichen Stück Tyrannosaurus Regina etwa hat die Gruppe Hansianer daran geforscht, was ostdeutschen Feminismus und Dinosaurier verbindet. Beide sind tendenziell ausgestorben und über beide gibt es groteske Klischees. Herrlich ironisch ernst, machohaft tanzen echte Mülheimerinnen dazu in Cowboystiefeln einen Line-Dance als äußerste Verkörperung von West-Klischees. 5, 6, 7, 8. Auch andere Strukturveränderungen des Impulse-Festivals sind neu. Jahrelang fand es immer in 3 NRW-Städten gleichzeitig statt. Von nun an werden Mülheim an der Ruhr, Köln und Düsseldorf nacheinander an langen Wochenenden bespielt. Im nächsten Jahr kommt noch Bochum dazu, das als Stadt schon einmal Teil des Festivals war. Was den eigentlichen Showcase jedoch betrifft, bleibt vieles ähnlich. Aus rund 400 Sichtungen hat eine Jury analog zum Berliner Theatertreffen 11 besonders bemerkenswerte Produktionen eingeladen. eingeladen. Nach wie vor scheint es viel um Klasse, Ausgrenzung, Rassismus zu gehen. Etwa in der Arbeit von Johanna Tischkau, Schlagerballett, die eine surreal verfremdete, etwas kryptische Revue mit Songs schwarzer Schlagerstars aufführt, die in der deutsch-deutschen Kulturgeschichte fast vergessen sind. Oder bei Hendrik Quast, der als Stand-up-Comedian tragikomisch und gnadenlos ehrlich erzählt, wie ihm seine Haartransplantation den Klassenaufstieg ermöglicht hat. Herkunft, ein Wortspiel aus Englisch Haar, heißt seine beeindruckende Arbeit.
Endlich angekommen. Hier bei euch. Klasse zeigen. Kennt ihr das, wenn eure Löwenkollegen euch von ihren Privilegien erzählen? Urlaub im Ferienhaus der Eltern, das Erbteil früher ausbezahlt bekommen.
Und so hält das neue Impulse-Theaterfestival extreme wie gut gelaunte Theaterereignisse bereit, bewegt sich geschmeidig zwischen Branchentreffen und Zuschauerspaß. Tatsächlich scheint Teilhabe beim Festival so wichtig zu sein wie selten zuvor. Das Impulse-Festival probiert eine neue Öffnung zwischen Jung und Alt, Ost und West.
Dorothea Markus mit einer Bilanz des Impulse-Festivals. Der vor knapp 100 Jahren gestorbene Abi Warburg gilt als Gründungsvater der zeitgenössischen Kunst- und Kulturgeschichte. Mit seinem Bilderatlas Mnemosyne schuf er eine Art visuelles Handbuch, das bestimmte wiederkehrende Bildmuster in der Geschichte aufdeckte, also Bezüge setzte zwischen zum Beispiel der Antike und der Gegenwart. Und gerade in unserer Gegenwart, in der immer mehr über visuelle Kommunikation passiert, sind Abi Warburgs Theorien wieder wichtig. Das Kunsthaus Hamburg und das Hamburger Planetarium widmen dem Bildtheoretiker nun eine Ausstellung mit dem Titel »From the Cosmos to the Commons«. Dieser Titel nimmt Bezug auf Warburgs Bildersammlung zur Geschichte von Sternglaube und Sternkunde, die vor 100 Jahren in eben jenem Gebäude gezeigt wurde, in dem heute das Planetarium untergebracht ist. Carsten Probst hat sich das angesehen.
Selten kommt man an diesen Ort, meist ist er für die Öffentlichkeit unzugänglich. Der ehemalige Kesselsaal im Hamburger Planetarium ist eine riesige runde Halle, die noch auf die Geschichte des Gebäudes als Wasserturm verweist. Innen wirkt der dunkle Saal mit seinen Rundbögen eher wie eine frühchristliche Kuppelkirche. Hier entdeckte der Kunsthistoriker Uwe Fleckner einst die verschollen geglaubte Bildersammlung des Bildtheoretikers Abi Warburg zur Geschichte von Sternglaube und Sternkunde wieder, vergraben unter Bauschutt und Müll. Und hier ist die historische Ausstellung nun wieder aufgebaut, in der elliptischen Form, die Abi Warburg ihr damals 1929 selbst gegeben hatte. Uwe Fleckner.
Es gab einen Begleittext, wo so in etwa stand, dass die Menschheit den Weg von der Dämonenfurcht zur wissenschaftlichen Aufklärung immer aufs Neue zu durchschreiten hätte. Und es beginnt dann mit dem, was man damals die primitiven Menschen nannte, und geht dann über babylonische, ägyptische, griechisch-römische, orientalische Welten zu Dürer, zu Luther und am Ende zu Kepler. Und wenn man dann diesen Rundweg gegangen war, stand man wieder vor der Sektion mit den sogenannten Primitiven.
Und damit ist man auch schon gleich im Kern dieses außergewöhnlichen Ausstellungsprojektes angelangt. Warburgs aufklärerischer Impetus mag für die deutsche, ja die europäische Kunstgeschichte seinerzeit bahnbrechende Ergebnisse geliefert haben. Sie lässt aber mit dem Blick von heute aufhorchen, wenn Kunsthistoriker Uwe Fleckner die Parallelen zur Gegenwart zieht.
Das ist natürlich etwas, was wir auch in einer ganz aktuellen politischen Situation sehen, nicht wahr? Der Weg hin zur Aufklärung scheint immer wieder unterbrochen zu werden. Wir sind immer wieder dabei, von vorne anzufangen. Aber Warburg sah eben auch eine Möglichkeit, aus diesem fatalen Zyklus auszubrechen, indem er zwischen Kepler und der primitiven Welt eine kleine Treppe in ein Zwischengeschoss anlegte. Und in diesem Zwischengeschoss war eine Bibliothek untergebracht.
Die Bibliothek, das bürgerliche Bildungsideal Mitteleuropas als Ausweg aus dem immer wiederkehrenden Rückfall in die Barbarei. Johanna Warschar, eine der renommiertesten Kuratorinnen für Gegenwartskunst in Europa mit polnischer Herkunft, scheint jedenfalls sofort die epochale Spannung gespürt zu haben, die in diesem Setting angelegt ist, und hat Beiträge mehrerer GegenwartskünstlerInnen als dringend notwendigen Kommentar zur kunsthistorischen Aufklärung beigefügt. Wir blicken zu den Sternen, um über die Dinge auf der Erde nachzudenken. Das betrifft aber auch etwa die Frage nach sozialer Gerechtigkeit, wie genau an Orten wie diesen hier, dem Hamburger Stadtpark, der angelegt als ein Volkspark allen offen stehen soll. Und die Kunst in der Öffentlichkeit hat die Möglichkeit zu sagen, du musst nicht zur Kunst kommen, die Kunst kommt zu dir. Auf den langgestreckten Wiesen und Waldstücken des Stadtparks hat Johanna Warscher einige Arbeiten platzieren lassen, die demonstrativ den Bildungsanspruch von Kunst zu ebener Erde stattfinden lassen. Hier streift man an einem Sonnenblumenfeld der mittlerweile hochbetagten US-amerikanischen Landart-Künstlerin Agnes Dänisch vorüber, das erst in den nächsten Wochen zu voller Blüte erwachsen wird. Im Hamburger Kunsthaus schließlich, eine halbe Stunde vom Planetarium entfernt, findet sich, kuratiert von Anna Nowak, der zweite Teil der Ausstellung, eine weitere Verdichtung der Gegenwartsbezüge. Mit sich langsam drehenden Scheiben von kosmischen Symbolen erinnert die Polin Agnieszka Polska daran, dass es nicht nur einen Kosmos voller Sterne, sondern auch einen Kosmos voller Weltdeutungen gibt, der mindestens ebenso unüberschaubar ist. Der US-amerikanische Fotokünstler und Aktivist Trevor Paglen beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit der Relativität menschlichen Wissens, speziell der aufklärerischen Ästhetik. Das Publikum hat also viel Gelegenheit, hier zu staunen bei diesem Ausstellungsprojekt über die wundervollen Orte ebenso wie über den eigenen Sternglauben.
Carsten Probst über die Ausstellung »From the Cosmos to the Commons« in Hamburg. Der Angriff der USA auf den Iran war schon Thema in dieser Sendung. Wie es Autorinnen und Autoren im Iran geht, ist jetzt Thema in den Kulturmeldungen mit Anna Kuhn.
Informationen darüber sind natürlich gar nicht so einfach zu bekommen, weil die iranische Regierung das Land ja gezielt abschottet. Astrid Fehlstedt hat trotzdem einen Einblick. Sie ist Writers in Exile Beauftragte der Schriftstellervereinigung Pen Zentrum Deutschland. Sie kümmert sich also um Stipendien für Schriftstellerinnen in Gefahr.
Was wir jetzt aus dem Iran hören, das ist eben so ein zwiespältiges Gefühl. Auf der einen Seite sind viele, gerade Oppositionelle, irgendwie froh, dass dieses Regime angegriffen wird. Auf der anderen Seite sind die Menschen in Sorge um ihre Familien, um ihre eigene Sicherheit, weil es dort keine Schutzräume gibt. Es gibt keine Warnmeldungen, also sind völlig auf sich alleine gestellt. Und das macht die Lage natürlich für sie auch sehr, sehr schwierig. Und wir hören Berichte, dass gerade Oppositionelle jetzt besonders unter besonderen Repressionen leiden.
Astrid Fehlstedt im SWR. Auch bei der Jahrestagung des PEN, die heute beginnt, wird es um die Situation von iranischen Autorinnen und Autoren gehen. Und es ist zwar noch etwas hin, aber schon mal ein Hörtipp fürs nächste Wochenende. Auf der Jahrestagung des PEN-Zentrums Deutschland wird auch ein neuer Präsident, eine neue Präsidentin gewählt. Darüber sprechen wir am Samstag bei Kultur heute. Die Fassade des Berliner Humboldt-Forums ist fertig. Heute wurden laut der Stiftung Humboldt-Forum die letzten 19 Balustradenfiguren aufgestellt. Damit ist die Rekonstruktion der umstrittenen Fassade des Berliner Schlosses beendet. Das Humboldt-Forum liegt ja im zum Teil rekonstruierten Berliner Schloss. Es war ab 1443 errichtet worden und 1950 von der SED gesprengt worden. Vor rund 20 Jahren hatte der Deutsche Bundestag die Teilrekonstruktion beschlossen. Es gab viel Kritik an den Plänen, weil einige HistorikerInnen fanden, dass der Wiederaufbau einer preußischen Schlossfassade autoritäre Strukturen verkläre. Später gab es auch einige Diskussionen um die Herkunft der Spenden, mit denen das Humboldt-Forum zum Teil finanziert wurde. Laut Stiftung soll das nun transparenter sein. Die Gesamtkosten für das Projekt liegen bei rund 700 Millionen Euro. Seine Plastiken stehen vor dem UN-Hauptquartier in New York, dem Außenministerium in Rom und auch vor dem Staatstheater in Darmstadt. Arnaldo Pomodoro arbeitete vor allem mit Bronze. Er schuf Kugeln, Kegeln und Quader, deren Oberfläche aufgebrochen ist und die sozusagen einen Blick in ihr Innenleben ermöglichen. 1926 in der italienischen Provinz geboren, galt Pomodoro als einer der wichtigsten zeitgenössischen Künstler Italiens. Nach dem Kunststudium zog er mit seinem Bruder nach Mailand. Mitte der 50er stellen die beiden auf der Biennale in Venedig aus. Beide gehörten auch der Gruppe Continuita an, bei der unter anderem auch Lucio Fontana Mitglied war. Pomodoros Werke wurden in Museen auf der ganzen Welt gezeigt und er wurde international ausgezeichnet. Nun ist Arnaldo Pomodoro einen Tag vor seinem 99. Geburtstag gestorben.
Das waren die Kulturmeldungen mit Anna Kohn. In den Informationen am Abend gleich mehr zur Lage in Nahost und die Reaktionen der deutschen Bundesregierung. Ich bin Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.